Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Bundestag hat heute entscheidende Weichen für die Zukunft gestellt bei seiner letzten Sitzung in alter Besetzung. Mit den Stimmen von Union, SPD und Grünen kam eine Zweidrittelmehrheit zustande, um das Grundgesetz zu ändern. Dabei geht es um eine Lockerung der Schuldenbremse. Wenn auch der Bundesrat zustimmt, sind für die Verteidigung neue Milliardenkredite erlaubt. Für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz soll es 500 Milliarden Euro extra geben. Von dem Geld würden auch die Länder etwas abbekommen. Geplant ist zudem, dass sie künftig wieder eigenständig neue Schulden machen dürfen.
Eigentlich waren die Erinnerungsfotos schon gemacht, doch heute gibt es eine Zugabe. Und was für eine. Mancher spricht von der 1-Billion-Euro-Sitzung. Der alte Bundestag entscheidet über die Grundgesetzänderung, die Sondervermögen. Letzter Akt für manche im parlamentarischen Betrieb. Für ihn hingegen soll es der Anfang sein. Den Weg ebnen für eine Kanzlerschaft. Merz rechtfertigt sich für das Schuldenpaket, das auch in seiner Fraktion nicht unumstritten ist.
Die Umstände werden vor allem von Putins Angriffskrieg gegen Europa bestimmt. Es ist nämlich ein Krieg gegen Europa und nicht nur ein Krieg gegen die territoriale Integrität der Ukraine.
Applaus gibt's für Merz im Wesentlichen aus den eigenen Reihen. Jeder applaudiert heute für sich. Noch steht die neue Koalition nicht. Ein Bundestag im Zwischenstadium. Da ist etwa der noch Bundeskanzler Scholz. Der Fokus der Macht in der SPD aber liegt auf Partei- und Fraktionschef Klingbeil, der das Schuldenpaket mitverhandelt hat. Ein historischer Kompromiss sei das.
Dieses Paket wird die Wirtschaft entlasten, Wachstum ankurbeln, unsere Sicherheit stärken und den Frieden in Europa wahren.
Die Grünen stimmen der Grundgesetzänderung zu. Den Schwerpunkt legen sie aber auf eine Abrechnung mit Merz. Er mache jetzt das, was die Grünen immer gefordert haben.
All das haben Sie kategorisch abgelehnt und meistens noch mit einer solchen Überheblichkeit und einem solchen Populismus, dass einem schlecht werden konnte.
Auch die FDP attackiert Merz, jedoch aus gänzlich anderen Motiven. Sie ist gegen die Aufweichung der Schuldenbremse. Letztes verbales Aufbäumen, bevor die Fraktion aus dem Bundestag scheidet.
Statt einer großen Koalition haben wir jetzt eine Schuko, eine Schuldenkoalition, die den Wohlstand von morgen für kurzfristige Wahlgeschenke bereit ist zu opfern.
Das BSW verabschiedet sich mit einer unzulässigen Plakataktion aus dem Bundestag und kassiert dafür noch einen Ordnungsruf. Auch die Linke und die AfD sind gegen das Schuldenpaket.
Sie finanzieren Ihre Machtoption auf Bundeskanzler durch Schulden für die zukünftigen Generationen, für unsere Kinder und Enkelkinder und wollen sie dann am Ende vielleicht sogar noch in den Krieg schicken.
6 Stunden tagt das Parlament. Am Ende stimmt eine Zweidrittelmehrheit für die Änderung. Nur einige wenige Stimmen fehlen Union, SPD und Grünen.
Der Gesetzentwurf ist mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.
Nun muss noch der Bundesrat zustimmen. Für den Bundestag geht jetzt aber wirklich die Legislatur zu Ende. Im Plenum werden nun Stühle gerückt für einen neuen Bundestag mit neuen Gesichtern und Mehrheitsverhältnissen.
Und damit zu Markus Preis in Berlin. Viele sprechen heute von einer historischen Entscheidung. Warum?
Ja, das ist schon ein historischer Moment, denn noch nie wurden an einem Tag in Deutschland so hohe Ausgaben beschlossen. Und das auch noch sehr umstritten, quasi in der letzten Sekunde des alten Bundestags. Aber langfristig vielleicht noch bemerkenswerter ist, welche Priorität die Bundeswehr mit dem heutigen Tag bekommt. Unser Land war ja traditionell immer eher zurückhaltend, wenn es um militärische Stärke ging. Jetzt aber ist Deutschland bereit, seine, verglichen mit anderen jedenfalls, immer noch große finanzielle Stärke einzutauschen, aufzubrauchen für eine größere militärische Stärke. Mit der Zeitenwende von Olaf Scholz vor 3 Jahren und 100 Milliarden Euro hat das schon angefangen. Mit dem heutigen Tag aber sind die Mittel für die Bundeswehr theoretisch jedenfalls unbegrenzt. Viele Bürger staunen, aber auch bei unseren Nachbarn in Europa sorgt das tatsächlich eher für Beifall. So auch beim französischen Präsidenten Macron vor wenigen Minuten bei einem Auftritt hier in Berlin.
Ist damit der Weg nun frei für eine schwarz-rote Koalition?
Also wenn Geld da ist, regiert sich's ja immer leichter. Für Friedrich Merz war das sicher ein wichtiger Schritt heute Richtung Kanzleramt. Aber er hat durch dieses Manöver der Riesenschulden zugleich auch Schaden genommen, als jemand, der seine Wähler womöglich bewusst getäuscht hat. Deshalb steht Merz jetzt trotz der Erleichterung heute bei den weiteren Koalitionsverhandlungen mit der SPD ziemlich unter Druck. Er muss zeigen, dass er auch Wahlversprechen einhalten kann. Er muss liefern aus Sicht seiner Partei und seiner Wähler, am liebsten CDU pur bei Migration und Wirtschaftspolitik.
Dankeschön, Markus Preis. Und damit zu Anja Kohl an die Börse in Frankfurt am Main. Kann das heute angeschobene Paket ein starker Impuls für die Wirtschaft werden?
Absolut. Es ist ein großer Wurf. Den nimmt man alles zusammen, werden nun mindestens bis zu 1 Billion an kreditfinanzierten Investitionen in diesem Jahrzehnt in Deutschland möglich, in Infrastruktur und Verteidigung. Was laut Bundesrechnungshof zusätzliche 37 Milliarden Euro an Kreditzinsen kosten könnte. Doch das kann sich lohnen, wenn es tatsächlich zu neuem Wachstum führt, wovon Ökonomen ausgehen. Jedoch zeitverzögert, da es dauern wird, bis Aufträge erteilt, Projekte geplant sind und das Geld dann auch tatsächlich fließt. Doch auf einmal gibt es Potenzial für eine Trendwende. Schon im kommenden Jahr rechnet das DIW, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, mit 2,1% BIP-Wachstum in Deutschland. Das IFW in Kiel geht von 1,5% aus. Damit das Ganze kein Strohfeuer wird und das Geld nicht versandet, braucht es jedoch zusätzlich Strukturreformen. Das mahnten heute auch führende Wirtschaftsverbände in Deutschland an. Quälend lange Genehmigungsprozesse, veraltete Verwaltungen, hohe Steuern und Energiepreise, die lähmende Bürokratie, all das muss endlich der Vergangenheit angehören. Uneingeschränkt gefeiert wurde das Finanzpaket heute von Anlegern. Der DAX legte deutlich zu, denn hier spekuliert man auf die großen Chancen dieses Investitionspakets für Deutschland. Damit zurück nach Hamburg.
Vielen Dank, Anja Kohl. Mehr zur Bundestagsentscheidung für das Finanzpaket sehen Sie in einer Sondersendung bei Tagesschau 24, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Die Hoffnungen waren groß, doch der erhoffte Durchbruch bei den Friedensbemühungen in der Ukraine bleibt vorerst aus. Rund 2 Stunden lang haben US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin am Telefon miteinander gesprochen. Danach hieß es aus dem Weißen Haus, einig seien sich Trump und Putin, dass der Krieg in der Ukraine enden müsse. Als erster Schritt sollen Angriffe auf die Energieinfrastruktur eingestellt werden. Auf einen Vorschlag für eine allgemeine 30-tägige Waffenruhe konnten sie sich heute nicht einigen. Gudrun Engel in den USA, was ist denn bei dem Telefonat noch so herausgekommen und aus US-amerikanischer Sicht wichtig?
Naja, zunächst mal ist Donald Trump hinter den von ihm selbst gesteckten Erwartungen einer vollständigen Waffenruhe deutlich zurückgeblieben. Aber so sieht man das im Weißen Haus natürlich nicht. Es gibt ein schriftliches Statement aus dem Weißen Haus, es umfasst 4 Absätze und es gibt mittlerweile auch ein Statement von Donald Trump selbst auf seiner Plattform True Social. Darin heißt es, es war ein sehr produktives, gutes Gespräch. Die beiden Präsidenten seien sich einig, der Krieg müsse schnell enden. Aber wie man das umsetzen will, da konnte man sich wohl nicht so richtig einigen. Es soll wohl in Scheibchen geschehen. Im ersten Schritt heißt es, soll das Bombardement auf Infrastruktur und auf Kraftwerke enden. Und dann will man weiter verhandeln, wie man eine Waffenruhe im Schwarzen Meer erreichen kann und dann schließlich einen dauerhaften Frieden. Das scheint aber noch in weiter Ferne zu sein. Es wird stattdessen aber herausgestrichen, dass es wahnsinnig gut sei, dass die USA und Russland jetzt wieder zusammenrücken, dass das sehr viele wirtschaftliche Vorteile auch hätte für beide Länder, dass man also erwartet, dass das sehr positiv sich auswirken wird, dass die beiden wieder zusammenrücken. Die meisten US-Amerikanerinnen und Amerikaner sehen das allerdings nicht so. Es gibt aktuelle Umfragen, gleich mehrere, die sehen, dass 80-90% der Bevölkerung hier sagen, man könne Russland, man könne Putin nicht trauen und man solle doch lieber von solchen Gesprächen Abstand nehmen.
Dankeschön, Gudrun Engel in Washington. Und wir fragen nach bei Ina Ruck in Moskau. Wie wird in Russland dieses Gespräch dargestellt?
Das Statement, das der Kreml veröffentlichte nach dem Gespräch, war sehr viel länger als das des Weißen Hauses. Das mag darauf hindeuten, dass man hier zufriedener ist mit dem Gespräch. Man hat es als ein sehr offenes und gutes Gespräch bezeichnet. Und Russland bestätigt auch, dass es bereit ist zu einer 30-tägigen Feuerpause, was Energieanlagen und Infrastruktur betrifft. Und Putin habe das bereits angeordnet, heißt es jetzt. Man sei interessiert an einer weiteren Friedenslösung. Aber, und jetzt kommt es, die Ursachen des Krieges, das sagt Russland, müssten natürlich beseitigt werden. Man kann nur vermuten, was damit gemeint ist. Russland ist ja 2022 einmarschiert in die Ukraine mit der Begründung, dort sei ein angebliches Nazi-Regime zu bekämpfen. Damit meint man Selenskyj. Es kann also gut sein, dass Russland hier auch Selenskys Schicksal verhandeln wird. Es will auch einen Stopp der Waffenlieferungen, einen Stopp der Lieferungen von Geheimdienstdaten mitverhandeln. Es gibt jetzt Arbeitsgruppen, die jetzt sehr schnell ihre Arbeit aufnehmen sollen, um weitere Dinge zu besprechen. Für Putin bedeutet das Ganze jetzt, dass er Trump ein wenig etwas gegeben hat, mit dem der dann doch auch einen kleinen Erfolg präsentieren kann, aber keine komplette Waffenruhe. Und Putin hat Zeit gewonnen.
Danke, Ina Ruck in Moskau. Und wir schauen nach Kiew. Wassili Golod, was hält denn die Ukraine davon?
Die Ukraine erlebt gerade wieder einen Angriff aus der Luft, so wie schon seit mehr als 3 Jahren. Wir haben gerade auch im Zentrum von Kiew Explosionen gehört. Russland greift mit Drohnen an. Und so wie dieser Krieg geführt wird von russischer Seite, gab es auch keine großen Erwartungen an das Gespräch. Trotzdem hat man das mit Interesse verfolgt. Man ist davon ausgegangen, dass Russland weiter auf diese Strategie des Ja-Aber setzt. Russland hat die vollständige Waffenruhe, der die Ukraine ja zugestimmt hat, auf Vorschlag der USA abgelehnt. Das wurde hier zur Kenntnis genommen. Der Vorschlag, der jetzt angenommen wurde, worauf man sich geeinigt hat, das ist etwas, was Präsident Selenskyj ja schon vor einiger Zeit angebracht hat, dass man die gegenseitigen Angriffe auf die Energieinfrastruktur lässt. Und das zieht sich auch durch die anderen Bereiche durch. Beim Gefangenenaustausch hat die Ukraine ja einen vollständigen Austausch aller Gefangenen angeboten. Da würde es um Tausende von Kriegsgefangenen gehen. Auch das hat Russland abgelehnt. Man hat sich jetzt auf einen Austausch verständigt, so hat es die russische Seite ja kommuniziert, von 175 Kriegsgefangenen. Das ist etwas, was in der Ukraine als positiv wahrgenommen wird, denn jeder Gefangene, der ausgetauscht wird, ist ein Erfolg. Man stellt sich hier also weiter darauf ein, sich militärisch gegen die russischen Angriffe zu verteidigen, aber sich auch diplomatisch verteidigen zu müssen gegen die russische Strategie, diesen Krieg weiter in die Länge zu ziehen, um die eigenen Ziele zu erreichen.
Danke, Wassili Golod in Kiew. Erstmals seit etwa 2 Monaten hat Israel wieder massive Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen geflogen. Das israelische Militär gab an, Stellungen der Terrororganisation Hamas zerstört zu haben. Nach palästinensischen Angaben wurden bei den Angriffen mehr als 400 Menschen getötet. Laut Weißem Haus war das israelische Vorgehen mit den USA abgestimmt. Die erste Phase der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas war Anfang März ausgelaufen.
Khan Yunis im Süden von Gaza. Nach 57 Tagen relativer Ruhe wieder solche Szenen. Menschen suchen in den Trümmern nach Überlebenden. Während des heiligen Ramadan wird uns Palästinensern das angetan. Meine 2 Töchter schliefen, als die Wand zusammenbrach. Gott sei Dank haben sie überlebt. Kurz nach 2 Uhr nachts begann das israelische Militär mit massiven Luftangriffen auf den Gazastreifen. Schon wenig später werden viele Tote und Verletzte geborgen. Die medizinische Versorgung in den Krankenhäusern ist extrem knapp, denn Israel blockiert seit Anfang März alle Hilfslieferungen nach Gaza, um Druck auf die Hamas auszuüben. Nun ordnet das Militär erneut an, dass Menschen ganze Regionen verlassen sollen. Von nun an wird Israel mit zunehmender Härte gegen die Hamas vorgehen. Die Verhandlungen werden jetzt nur noch unter Feuer stattfinden. Laut der ursprünglichen Vereinbarung soll es zu einer 2. Phase der Waffenruhe kommen, mit dem Ziel dauerhafter Waffenstillstand, Freilassung der lebenden Geiseln, Abzug aller israelischer Truppen. Doch dazu ist es bisher nicht gekommen. Der israelische Verteidigungsminister sagt, die Spielregeln hätten sich geändert. In Israel ist bei Angehörigen der Geiseln nun die Sorge groß. 2 Brüder von ihm sind nach wie vor in Gaza gefangen. Ich habe riesige Angst um sie. Wir haben von freigelassenen Geiseln gehört, was passiert, wenn Israel angreift und wie sie wegen der Angriffe leiden.
Kritiker werfen Netanjahu vor, er breche das Abkommen und gefährde damit das Leben der Geiseln, um sein eigenes politisches Überleben zu sichern. Knapp 60 Geiseln sind noch im Gazastreifen, 24 von ihnen sollen am Leben sein.
Bundesaußenministerin Baerbock soll ein führendes Amt bei den Vereinten Nationen erhalten. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios will die Bundesregierung sie für den Vorsitz der UN-Generalversammlung nominieren. Deutschland hatte nach internen UN-Abstimmungen das Besetzungsrecht für die Position erhalten. Die Wahl findet im Juni statt. Die einjährige Amtszeit beginnt im September. Siemens will mehr als 6.000 Stellen abbauen, knapp die Hälfte davon in Deutschland. Nach Angaben des Unternehmens ist vor allem der Bereich der Automatisierungstechnik betroffen. Zur Begründung hieß es, insbesondere der deutsche Markt sei seit 2 Jahren rückläufig. Der Stellenabbau soll ohne betriebsbedingte Kündigungen ablaufen. Wo genau die Jobs wegfallen sollen, wurde nicht mitgeteilt. Viele Siemens-Werke in der Sparte Automatisierung befinden sich aber in Bayern. Mit Warnstreiks und Kundgebungen haben Beschäftigte des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen in den vergangenen Wochen für ihre Belange getrommelt. Eine Tarifeinigung lässt aber weiter auf sich warten. Die Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern sind gestern Abend gescheitert. Nun sind die Schlichter gefragt. Während sie eine Lösung suchen, sind keine Streiks erlaubt.
Es hätte eine gemeinsame Pressekonferenz werden sollen. 6 Mikrofone waren vorbereitet. Doch gestern Abend treten Bund und Kommunen getrennt von den Gewerkschaften vor die Presse und verkünden das Scheitern der Verhandlungen. Ursprünglich hatten die Gewerkschaften 8% mehr Lohn gefordert, mindestens aber 350 Euro monatlich mehr und 3 zusätzliche freie Tage.
Wir haben deutlich gemacht, dass wir uns eine längere Laufzeit als die von uns geforderten 12 Monate vorstellen können. Wir haben Prozentwerte so angepasst, dass wir gesagt haben, das müsste anschlussfähig sein für die Arbeitgeber.
Während der tagelangen Verhandlungen habe man sich bis an die Schmerzgrenze bewegt, heißt es von beiden Seiten.
Wir sind den Gewerkschaften aus unserer Sicht sehr weit entgegengekommen, bis an die Grenze dessen, was wir auch für die öffentlichen Haushalte verantworten können. Aber die Gewerkschaften waren nicht zu diesen weiteren Kompromissen bereit. Wir müssen daher die Schlichtung einleiten.
Beide Seiten haben jeweils einen Schlichter berufen. Die Arbeitgeber haben den früheren hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch benannt. Für Verdi ist das der frühere Bremer Finanzstaatsrat Hans-Henning Lühr. Sie beraten sich mit einer Schlichtungskommission aus jeweils 12 Mitgliedern. Eine Schlichtung dauert in der Regel bis zu 2 Wochen. In dieser Zeit darf nicht gestreikt werden, es herrscht Friedenspflicht. Sollte das Schlichtungsergebnis abgelehnt werden, könnten danach unbefristete Streiks drohen.
Gähnende Leere im Eierregal. Keine Seltenheit derzeit in den USA. Es herrscht Eiermangel. Das liegt an der Vogelgrippe. Wegen ihr mussten Landwirte viele Legehennen töten. Deshalb haben die USA nun auch Deutschland um mehr Eierexporte gebeten, wie der Bundesverband Ei mitteilte. Allerdings gibt es hierzulande ebenfalls keine Eier im Überfluss, so der Verband. Zu Ostern würden dennoch genügend Eier vorrätig sein. Sie sind unterwegs zurück zur Erde. Um 6.05 Uhr deutscher Zeit löste sich diese Kapsel von der Internationalen Raumstation. Mit an Bord die beiden US-Astronauten Suni Williams und Butch Wilmore. Für sie endet damit ein unfreiwilliger Langzeitaufenthalt im All. Statt der geplanten 8 Tage waren sie wegen eines Defekts an einer Raumkapsel mehr als 9 Monate auf der ISS. Gegen 23 Uhr deutscher Zeit soll die Crew auf der Erde landen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 19. März.
Wärmere Luft aus Südeuropa setzt sich in Bewegung und sorgt dafür, dass bei uns die Temperaturen steigen. In der Nacht ist es meist klar, zum Morgen bilden sich in Oberbayern Nebelfelder. Abseits davon auch morgen wieder Sonne von früh bis spät. Wolken gibt es nur am Vormittag in Vorpommern und im Laufe des Tages über den Bergen der südwestlichen Mittelgebirge. Vielerorts gibt es wieder eine frostige Nacht, am kältesten wird es in der Lausitz. Am Tag unmittelbar am Meer 8 bis 10 Grad, 18 Grad im Rheinland. Viel Sonne am Donnerstag, später aus Westen ein paar lockere Wolken. Dichtere Schleierwolken mit Sahara-Staub lassen am Freitag die Sonne im Westen und Südwesten milchiger erscheinen. Am Samstag ist es im Nordosten sonnig, Richtung Südwesten neben Sonne teilweise dichte Wolken, dort später Schauer, vielleicht mit Gewittern.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Jesse Wellmer berichten wir über die Stimmung an der Basis von CDU und SPD nach der Grundgesetzänderung für mehr Schulden in Milliardenhöhen. Und wir fragen nach, ob das Telefonat zwischen Trump und Putin eine echte Friedensperspektive für die Ukraine bringen kann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstagabend.